Wir bringen Europa voran.
Unifor.
Für Freiheit und Sicherheit.
Pour nos citoyens.
Als Partner.
Comme allié.
Und als gute Freunde.
Et bon ami. Merci à vous.
Vielen Dank.
Sonne, Strand, blaues Meer und ein lockeres Insta-Video mit Fremdsprachen-Charme. Das Duo Merz-Macron will gute Laune machen für die deutsch-französischen Beziehungen, präsentiert sich aufgeräumt und in Eintracht. Show gehört zur Politik. Aber was wurde auf dem ersten deutsch-französischen Ministerrat unter Kanzler Merz in Toulon wirklich erreicht? Wir versuchen das zu klären heute in Folge 87 von Frankophil mit Andreas Noller Mikrofon. Friedrich Merz ist erst der dritte deutsche Kanzler, der in der Sommerresidenz des französischen Staatspräsidenten auf Fort-Brégançon empfangen wurde. Am Mittelmeer, nach Helmut Kohl und Angela Merkel. Beide Seiten investieren also viel Symbolik in den Neustart der deutsch-französischen Beziehungen unter dem neuen Bundeskanzler. Beim deutsch-französischen Ministerrat in Toulon ging es aber nicht nur um Bilder mit Strahlkraft, sondern auch um Substanz, Energie, Industriepolitik, Verteidigung und die europäische Sicherheit in Zeiten eines US-Präsidenten Donald Trump. Das waren die Themen. Und das alles vor dem Hintergrund einer innenpolitischen Krise in Frankreich. Schon in der kommenden Woche könnte Premierminister François Bayrou stürzen. Die nächste Regierung, auch das ist nach möglichen Neuwahlen denkbar, könnte von einem deutschlandfeindlichen Rassemblement National angeführt werden. Wir besprechen diese Themen heute mit Paul Maurice, Generalsekretär des Studienkomitee für deutsch-französische Beziehungen beim außenpolitischen Think Tank IFRI in Paris. Paul, bei deutsch-französischen Treffen wird ja gerne dick aufgetragen, nicht nur via Insta-Video. Kanzler Merz sprach jetzt vom Geist von Toulon. Macron nannte das Treffen einen europäischen Meilenstein. Sind das nur große Worte oder steckt da auch wirklich Substanz dahinter?
Es gibt immer große Wörter in den deutsch-französischen Beziehungen. Also es muss sein, weil wir also Geist, von dem Friedrich Merz gesprochen hat, immer beleben machen. Aber hinter den Wörtern, es gibt, ja, ich glaube, schon mehr Substanz. In den letzten Jahren, es gab ein Scholz-Problem in Paris. Scholz wurde nicht als der beste Freund der deutsch-französischen Beziehungen gesehen und betrachtet. Aber in den letzten Jahren, auch vor Scholz, gab es also ein Substanzproblem für die deutsch-französischen Beziehungen. Man sah diese deutsch-französischen Ministerräte als also Normalität, als Routine und man sollte etwas sagen und das war nicht unbedingt sehr präzis und mit großen Erwartungen. Was hat sich verändert? Zuerst Ukraine und die neue geopolitische Lage in Europa. Das hat sich schon seit 3 Jahren verändert, aber jetzt seit November 2024 bzw. seit Januar 2025, also seitdem Trump wieder im Weißen Haus ist, ist die geopolitische Lage für Europa ganz anders. Also man sieht die Situation auf dem Boden in Ukraine, die relativ schlecht ist und man sieht, was die Herausforderungen für die Europäer sind. Das heißt, was bedeutet die europäische Sicherheit, was bedeutet Rüstungsindustrie für Europa, für unsere Sicherheit, für die Sicherheit des Kontinents. Zweitens, die neue Situation, also Friedrich Merz hat darüber schon viel gesprochen. Er ist vielleicht mehr nah von Frankreich, er versteht Frankreich, er versteht Französisch, das haben wir also in Toulon gehört. Er spricht auch ein bisschen Französisch. Das ist vielleicht sehr symbolisch, aber es hilft. Das heißt, er hat verstanden, dass Deutschland nicht allein gehen kann und darf Und das hatte er schon am 23. Februar gesagt, also was er über die USA gesagt hat, was es für die Unabhängigkeit, also die Deutsch-US-Beziehungen und was es jetzt für die Unabhängigkeit Europa was bedeutet. Und diese Kombination von zwei also Faktoren hat mehr Substanz gegeben. Und noch mehr, es gab eine große Erwartung von allen anderen europäischen Ländern, also Mitgliedstaaten, aber nicht nur, auch UK, über was Deutschland und Frankreich machen können. Das ist jetzt kompliziert, weil es gibt sehr viele Erwartungen in vielen Bereichen. Also man hat am Freitagabend gehört, es handelt sich um Sicherheit, es handelt sich um soziale Fragen, die Zukunft der Arbeit, über europäische Wettbewerbsfähigkeit, über Finanz, über Investitionen und so weiter. Das ist sehr breit und man kann sich fragen, also wie kann man das jetzt alles sofort und sehr schnell machen?
Starten wir mal mit dem Thema Energie, was in den Medien ja relativ breite Erwähnung gefunden hat nach dem Treffen. Seit Jahren ist das ein Streitpunkt, ne? Stichwort Frankreich setzt auf Atomkraft, Deutschland vor allem eben auf die Erneuerbaren, ist endgültig ausgestiegen aus der Atomkraft. So, und jetzt haben wir in früheren Ministerräten auch schon, wurden Annäherungen in dieser Frage angekündigt, dann aber irgendwie auch praktisch vertagt, so hatte ich zumindest den Eindruck. Jetzt soll es zum ersten Mal eine echte grundsätzliche Verständigung gegeben haben zwischen Deutschland und Frankreich. Deutschland blockiert Frankreich nicht mehr in Brüssel. Ist das jetzt so ein großer Durchbruch und welche Folgen hat der konkret?
Ja, das ist ein wirklicher Durchbruch. Also, wie gesagt, mit den Grünen im damals BMWK, jetzt BMWÖ, das war wirklich kompliziert. Das war ideologisch betrachtet, also was über Atomkraftenergie bedeutet. Und das war auch auf der französischen Seite als Antwort auch ideologisch betrachtet. Also Atomkraftenergie war ideologisch die beste Energie in Europa geworden. Und jetzt vielleicht kann man mehr pragmatisch sprechen, wie du es erklärt hast. Deutschland blockiert Frankreich in Brüssel nicht mehr. Und das ist wirklich ein großer Schritt. Und dann, was es über Atomkraftenergie in Deutschland bedeutet. Man hat in der Koalition die Auseinandersetzungen gesehen, also zwischen Schneider und Katharina Reiche zum Beispiel. Katharina Reiche hatte gesagt, also man kann also das europäische Geld für die kleine Atomkraftwerke SMR benutzen vielleicht und Carsten Schneider hatte sofort Nein gesagt. Es wird trotzdem kompliziert sein, also es gibt so einen Schritt auf der Seite der Bundesregierung, aber es bleibt kompliziert für viele philosophische, politische, auch wirtschaftliche Gründe in Deutschland. Aber man kann jetzt reden. Und das ist vielleicht der Unterschied. Der Geist von Toulon ist vielleicht, was man jetzt pragmatisch machen kann. Du hast über also Merz und Macron gesprochen. Es gibt in diesem guten Verständnis zwischen den beiden zwei, meiner Meinung nach, Richtungen. Zuerst die persönliche Richtung. Es ist wichtig. Und wir haben das vergessen. Wir glaubten, dass jetzt zwischen Frankreich und Deutschland es viele Verträge gibt, Aachener Vertrag und so weiter, und dass die Verwaltungen, die Zivilgesellschaft allein zusammenarbeiten könnten. Das ist zum Teil richtig, also auch seit dem Élysée-Vertrag, aber man braucht Impulse. Und diese Impulse muss unbedingt politisch sein und muss unbedingt auf der Ebene der Chefin sein, also Bundeskanzler und Präsidenten, auch vielleicht auf der Ebene der Minister, also als Jean-Marc Ayrault Premier war, er spricht Deutsch und das ist auch symbolisch wichtig, auch auf der Ebene der Minister, Pistorius und Le Cornu zum Beispiel. Und man braucht diese Personalisierung der deutsch-französischen Beziehungen und man kann sich identifizieren. Wenn die beide sich gut verstehen, das können wir auch also machen. Und die sind die Chefin, also warum uns nicht? Zweite Richtung, Friedrich Merz in seiner politischen Bildung. Er kommt aus der West-CDU von den 80ern und die deutsch-französische Beziehungen als Erbe hat. Das heißt, er ist in der Tradition von Konrad Adenauer, Helmut Kohl oder Wolfgang Schäuble. Das heißt, die West-Integration. Und West-Integration bedeutet für die CDU in der Nachkriegszeit, in der Zeit des Kalten Krieges, Integration mit den USA für die Sicherheit zum Beispiel, aber auch West-Integration mit Frankreich für die europäische Integration. Und das ist wirklich wichtig. Und wegen seines Alters, wegen seiner Kultur ist also Friedrich Merz in dieser Tradition.
Aber du hast es ja gerade schon mal im Grunde genommen ja sehr gut auf den Punkt gebracht, ne? Also es gibt eine Annäherung in dieser Frage, in der Energiefrage, aber der deutsche Umweltminister sagt ja, und die deutsche Wirtschaftsministerin streiten sich in dieser Sache. Also was ändert sich denn dann für Frankreich konkret in Brüssel dadurch?
Ja, gute Frage. Was ändert sich für Frankreich? Die Frage ist nicht nur für Frankreich, aber für Europa. Was ändert sich für Europa? Also die Europäer können jetzt feststellen, dass Flexibilität gibt und dass man vielleicht Wasserstoff mit Atomkraftenergie produzieren kann oder darf. Das war mit des Robert Habecks bisher nicht möglich. Also man sollte also erneuerbare Energie für Wasserstoff benutzen. Es zeigt, dass es also mehr Raum gibt für Nachdenken, was die Zukunftsenergie in Europa bedeutet. Aber es gibt auch Länder, die also gegen Atomkraftenergie sind und bleiben. Österreich zum Beispiel. Das heißt, Deutschland war also als Symbol gebildet, weil Deutschland also die größte wirtschaftliche Macht in Europa ist. Aber es gibt auch Länder, die auch wirklich vielleicht stärker gegen Atomkraftenergie sind. Und man muss vielleicht jetzt mit Deutschland sprechen. Man wird, wie gesagt, mit Friedrich Merz nicht alle Probleme zwischen Frankreich und Deutschland lösen. Aber man hat die gemeinsame Position, die also im Mai in Le Figaro und in die Welt veröffentlicht wurde, über Energie, lässt uns öffnen. Und das war bisher nicht der Fall.
Und was hat Frankreich dafür gegeben, dass es jetzt auf deutscher Seite eine größere Flexibilität gibt? Ist das diese Zusage der Wasserstoffpipeline?
Zwischen Barcelona und Marseille, ja, es kann sein. Es ist auch vielleicht auch von der Seite von Friedrich Merz sehr pragmatisch, ein Kompromiss mit Frankreich. Also man hat in dem Wahlkampf gesehen, dass er nicht geschlossen war, was also vor 3 Jahren also undenkbar war. Also dass auch die CDU für Atomkraftenergie sich ausfährte. Ja, und was kann noch kommen? Und das ist immer, was in Frankreich, also die Gegner von Deutschland in Frankreich sagen. Also man wird also etwas an Deutschland geben, zum Beispiel Mercosur oder keine Ahnung, FGAS oder MGCS und so weiter. Und am Ende wird Deutschland gewinnen. Das ist immer das Problem. Es gibt mehr und mehr seit einigen Jahren eine Germanophobie in Frankreich, die hat immer existiert für historische Gründe, für wirtschaftliche, politische Gründe und so weiter. Aber jetzt, das ist auch also ein Spiegel von Frankreich, der man in Deutschland sieht. Das heißt, alle Schwäche von Frankreich sieht man die im Spiegel der deutsch-französischen Beziehungen. Wenn Frankreich schwach ist, also wird Deutschland gewinnen. Und man kann das nicht akzeptieren. Aber was man hier sagen möchte, ist, dass also Frankreich große Herausforderungen hat. Man hat immer Angst, dass Frankreich seine Souveränität verliert, diese gaullistische Tendenzen, die also nicht nur bei gaullistischen Parteien ist, aber auch bei den Linken, also auch bei Mélenchon zum Teil ist. Und es hat auch die französische Politik geprägt. Und was gibt es für Deutschland? Vielleicht Mercosur, ja, man wird sehen in den folgenden Wochen. Aber ehrlich gesagt, wenn die Situation mit den USA so bleibt, mit den Zolltarifen und so weiter, braucht Europa, nicht nur Frankreich und Deutschland oder die EU-Mitgliedstaaten, also neue Handelsverträge mit Mercosur vielleicht, aber auch mit weiteren Regionen in der Welt. Also man muss darüber zwischen Frankreich sprechen, um also die nächsten Möglichkeiten vorzubereiten, weil sonst wird die Situation so bleiben wie heute bei dem Mercosur.
Du hast gerade von den Herausforderungen in Frankreich gesprochen und auch so ein paar Abkürzungen eingeflochten in deiner Antwort, FGAS, MGCS und so weiter. Kommen wir später nochmal als Erklärung da drauf, aber ich will vorher vielleicht nochmal einen zweiten Punkt noch machen. Energie haben wir jetzt vielleicht abgehakt mit der Atomkraft, mit Wasserstoff, wo es auch offenbar Fortschritte gegeben hat, ist beim Thema Industriepolitik, KI, künstliche Intelligenz. Ebenfalls muss man sagen, keine neue Entwicklung. Schon Merkel und Macron haben da gemeinsame KI-Initiativen vor 5, 6 Jahren, glaube ich, gestartet, ohne dass das bislang zumindest so mein Eindruck, groß durchgeschlagen hat. Jetzt soll es irgendwie Industriepolitik mit europäischen Präferenzen geben. Was kann man sich darunter vorstellen, unter dieser Einigung in der Industriepolitik und dem gemeinsamen Konzept jetzt für KI? Was wollen Deutschland und Frankreich da aufs Gleis setzen?
Das heutige Problem für Europa mit Innovation, auch KI und Industriepolitik, ist, dass wir keine Möglichkeiten wie die USA haben oder wie China haben für die Investitionen für also Zukunftsindustrien. Vor allem KI, aber nicht nur, also Quantiken und so weiter. Oder Energie, erneuerbare Energie. China investiert viel in dem Sektor. Also was können wir jetzt machen? Was ist das Problem? Ist es möglich, jetzt also eine europäische Investitionsmöglichkeit zu bilden? Und das war auch die Idee von Kapitalmarktunion, dass wir also jetzt das europäische Geld in Europa investieren können. Aber wir sind wirklich weit hinter den USA, die jetzt die größten Firmen der Welt in dem Bereich, also KI und neue Technologien haben. Und was können wir so spät jetzt machen? Ist vielleicht, das ist nie zu spät, aber das ist vielleicht zu spät. Es kommt immer gut als nie, aber was können Frankreich und Deutschland machen? Zuerst den anderen Ländern zeigen, dass wir also uns einigen sollen. Aber jetzt, was fehlt, ist Geld und Investitionen. In der heutigen Zeit mit den Schwierigkeiten der Wirtschaft in Europa ist es, also es gibt ein großes Fragezeichen.
Du hast am Anfang schon mal in einer Antwort das Stichwort Ukraine erwähnt. Auch das ein großes Thema bei diesem deutsch-französischen Ministerrat. Gibt es da irgendwelche Zusagen oder irgendwelche Schlagworte, die dich aufhorchen lassen? Gibt es da eine neue, ja nicht neue Richtung, aber gibt es da Fortschritte, die du konstatieren kannst nach diesen Gesprächen?
Fortschritte, ich weiß es nicht, aber also Kontinuität. Es gibt, trotz der militärischen Situation, bleiben Deutschland und Frankreich also aktiv Unterstützer von Ukraine. Was wird es also militärisch Rüstungspolitik in den nächsten Wochen bedeuten? Das ist schwierig zu sagen, also Stichwort Taurus in Deutschland. Aber es gibt, und das ist auch für Ukraine wichtig, ein europäisches Willen hinter Macron und Merz mit Tusk, mit Steinmeier und so weiter. Das heißt, Ukraine wird nicht allein zwischen den USA und Russland sein. Es gibt trotz alledem einen Teil der Europäer, die Nord-Ukraine unterstützen. Das ist kompliziert. Was wird also es für Deutschland bedeuten? Boots on the ground oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, die Debatte ist hier. Und was würde es für Frankreich jetzt bedeuten? Vielleicht ohne Regierungen nächste Woche. Und was wird es für also Polen bedeuten in der komplizierten Situation seit dem letzten Präsidentschaftswahl und so weiter. Das ist schwierig, aber in den letzten Monaten hat man den Eindruck gehabt, auch in Deutschland mit der Diskussion zwischen Scholz und Putin, mit der Diskussion im Bundestag, also als Scholz gesagt hat, sollen wir also mehr für Ukraine als für die Rente geben und so weiter. Das war also ein komplizierte Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland über Ukraine. Jetzt sieht es aus, dass es also sicherer ist. Aber was wird es für Ukraine bedeuten? Also das werden die nächste Woche entscheidbar sein.
Es gab ja nicht nur den Ministerrat in Toulon, es gab auch den deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat. Da haben Paris und Berlin vereinbart, bei Forschung und Entwicklung sowie bei der Beschaffung von Rüstungsgütern enger zusammenzuarbeiten. Auch das würde ich jetzt mal sagen, enger zusammenzuarbeiten, das hört man oder haben wir in vielen Abschlusskommuniqués gelesen, wenn sich deutsche und französische Regierungen treffen. Gibt es da konkrete Vereinbarungen oder konkrete Leitplanken, wo Deutschland und Frankreich jetzt enger zusammenarbeiten wollen, bei welchen Projekten?
Ich glaube, das, was also wichtig ist und das Wichtigste ist, wie können wir in dem Bereich Rüstungsindustrie zusammenarbeiten. Das heißt, wie kann man mehr in Europa produzieren? Und das können die Politiker sagen. Und man kann Pläne, man kann Projekte machen. Am Ende entscheiden die Industrieller. Und es gibt ein wirklich großes Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland in der Rüstungsindustrie. In Deutschland, das ist eine Branche der Industrie allgemein. Und diese Industrie macht, was der Markt möchte, das heißt Import, Export und so weiter. In Frankreich ist die Rüstungsindustrie mehr mit dem Staat und mit den verschiedenen Regierungen verbunden. Dassault, also der jetzt vor einigen Jahren gestorben ist, war Abgeordneter in der Assemblée nationale, also von der konservativen Partei Les Républicains. Es gibt Bündnisse zwischen Industrie und Politik. Und das macht vielleicht einen Unterschied. Aber das kann auch erklären, dass verschiedene Mittel, um also diese Rüstungsindustrie zusammenzusetzen. Was sich verändert? Vielleicht die Atomdebatte seit einigen Monaten, der also Friedrich Merz auch geöffnet hat. Und jetzt hat man beschlossen, und es bleibt vielleicht geheim, dass man wird über das Thema darüber zusammen reden wird. Was brauchen Frankreich und Deutschland am Ende? Mehr strategische Zusammenarbeit. Man versteht sich nicht, weil man nicht die gleichen Ziele hat. Man hat nicht die gleichen Ziele, weil unsere Armee nicht die gleiche Geschichte, nicht die gleiche strategische Meinungen haben. Und man muss mehr und mehr also zusammen zu arbeiten, um das zu ändern.
Du hast jetzt diese Nukleardebatte gerade ja ins Spiel gebracht, nochmal erwähnt. Ist das ein größerer Schritt jetzt der Franzosen, weil Macron hat ja dieses Angebot schon seit Jahren auf dem Tisch, dass er mit den europäischen Partnern über eine europäische Komponente der französischen Nuklearabschreckung sprechen möchte. Jetzt gibt es bestätigte Gespräche für die Zukunft. Ist das ein großer Schritt?
Ja, das ist ein großer Schritt, nicht weil also Macron das vorgeschlagen hat, sondern weil also einige Europäer wie Friedrich Merz das gefragt haben. Was können wir jetzt haben? Und das bedeutet nicht, dass es sich um eine Europäisierung der französischen Abschreckung handelt, aber dass wir zusammen ein europäischer, durch Frankreich geleiteter Schirm also haben werden. Es bleibt kompliziert, weil in Deutschland, also die US-Anhänger bleiben stark, auch in der Sicherheits- und Verteidigungsfragen. Und die Frage, die sich stellt, ist, was bringt Frankreich mehr als die USA? Ist es besser? Ist es stärker und so weiter? Aber in den heutigen Kontext, man muss sofort antworten, ja, das ist besser, weil also Frankreich bleibt ein treuer Partner für Deutschland. Also ich bin kein Spezialist, ich habe also über die Frage keine Antwort. Ich kann nur also geopolitisch nachdenken. Was würde es bedeuten, wenn die USA morgen oder übermorgen sagen, okay, wir machen die nukleare Teil aber nicht mehr? Genau wie Trump im Sommer 2020 gesagt hatte, also ich werde die US-Truppen in Deutschland von ein Drittel reduzieren. Sofort. Was wird Deutschland machen? Für Frankreich die Debatte ist etwas anders. Also wir haben, also das brauchen wir nicht.
Bleiben wir noch für eine Frage noch beim Thema Militär und Rüstung. Du hast gerade, um zu zeigen, wie stark oder wie eng diese politische Connection da ist, den Abgeordneten das so genannt. Dassault ist ja ein gutes Stichwort, denn Dassault ist ja auch der französische Partner beim FCAS-Projekt. Da geht es um ein Luftkampfsystem für das Jahr 2040, wahrscheinlich eher 2045, wenn es denn überhaupt kommt. Hier gibt es keine Fortschritte beim deutsch-französischen Ministerrat. Es wird immer heißen, oder es heißt dann gerne, das wird bald gelöst. Ich glaube, bis Ende des Jahres will man das jetzt lösen. Tja, sind das ermutigende Botschaften oder steckt dieses Projekt aus deiner Sicht tatsächlich in großen Schwierigkeiten?
Das Projekt ist immer in großen Schwierigkeiten gewesen. Das heißt, das Projekt ist immer kompliziert gewesen. Das war eine politische Entscheidung, die sich vom Anfang an ohne die Industrielle sich also gemacht hat. Und jetzt sieht man, dass es kompliziert bleibt, genau wie also das Tornado in den 80ern. Risiko gibt es, ja, dass das so aus dem Projekt ausgeht und es würde also symbolisch sehr, sehr schlimm sein für die deutsch-französische Beziehungen. Das Problem ist nicht ein politisches Problem, das ist ein Problem zwischen den Industriellen. Das heißt, wie kann man also Eric Trappier, der also CEO von Dassault überzeugen, dass also das Projekt für die Zukunft Europas, für die europäische Souveränität und so weiter wichtig ist. Eric Trappier ist ein Unternehmer und er denkt an, was er also für seine Firma machen kann und so weiter. Und das ist das Komplizierte. Das Projekt war also in einer auch komplizierten Lage vor 2 Jahren und er wurde von den 2 Ministern nicht gelöst, aber die Probleme wurden ein bisschen übernommen und das haben politisch Pistorius und Le Cornu gemacht. Und das heißt, am Ende wird die Entscheidung für das Projekt eine politische Entscheidung sein. Wollen wir das tun und was können wir um Druck über die Unternehmer machen?
Und da müssen wir halt noch ein paar Monate abwarten, bis diese Entscheidung getroffen wird. Dann würde ich zum Schluss gerne nochmal einen Halbsatz von dir aufgreifen, nämlich die aktuelle politische Lage in Frankreich. Du hast es gerade gesagt, wenn der Premier nächste Woche überhaupt noch im Amt ist. Sehr wahrscheinlich ist er das ja dann nicht mehr. Am Montag gibt es eine Vertrauensabstimmung im Parlament und nach allem, was im Moment bekannt ist, wird er diese Mehrheit im Parlament nicht erreichen. Das Parlament wird ihm mutmaßlich nicht das Vertrauen aussprechen und damit muss er beim Staatspräsidenten den Rücktritt einreichen. Man hat im Moment den Eindruck, diese 5. Republik, Paul, ist angekommen in einem Zustand der 4. Republik in den 50er Jahren, wo sich die Regierungen im Monatsrhythmus fast abgewechselt haben. Wie dramatisch ist die Lage? Wie blickst du als Franzose und jetzt als Beobachter auf die aktuelle innenpolitische Situation? Wie schwierig wird das dann auch für den Partner Deutschland?
Ja, vielleicht ist es also genau wie am Ende der 4. Republik. Und der Unterschied ist vielleicht, dass also damals, das war nicht Monate, sondern Wochen, manchmal Tagen. Also einige Regierungen blieben nur eine Woche im Amt. Aber der Unterschied ist, dass damals es eine Koalitionskultur in Frankreich gab, also zwischen zentristen Parteien, zwischen Christdemokraten, zwischen Sozialdemokraten, Sozialisten und Liberale und so weiter. Diese Koalitionskultur wurde mit der 5. Republik und dann mit der Gründung der 2 Polen, das heißt Parti Socialiste und Gaullistische Partei auf der anderen Seite, zerstört. Und jetzt auch mit Macron, der die Journalistin Nadia Pontel es geschrieben hatte, Macron ist ein Ampelmann. Das heißt, er hat allein eine Ampelkoalition gebildet zwischen Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten. Und es hat dazu geführt, dass also die politischen Parteien in Frankreich fast nicht mehr existieren, außer die Rassemblement National. Das heißt, ohne Parteien ist es kompliziert, eine Koalition zu bilden und eine Mehrheit im Parlament zu finden. Es gibt bewegte Linien der Seite der Sozialdemokraten, die letztes Jahr also in ein Linksbündnis waren mit Nouveau Front Populaire, mit La France Insoumise, die aber jetzt also vielleicht ein bisschen mehr offen für eine Koalition oder für die Unterstützung einer Koalitionsregierung sind. Aber es bleibt kompliziert, weil wenn es also eine Auflösung der Assemblée Nationale gibt, diese Abgeordnete werden die Linksstimmen brauchen. Das heißt auch ein Bündnis mit La France Insoumise. Vielleicht nicht auf der nationalen Ebene, aber manchmal lokal, was auch kompliziert ist. Und ja, was kommt danach, ist die größte Frage. Wird es eine neue Regierung geben, die aber keine Mehrheit haben wird, außer mit den Sozialisten, wenn sie das machen möchten. Oder wird es eine Auflösung der Assemblée Nationale geben? Das heißt, wenn man die Umfrage sieht und jetzt, dass die Rassemblement National eine Mehrheit, vielleicht nicht eine absolute, sondern eine Mehrheit haben könnte, wegen des Endes des Brandmauer, würde ich auf Deutsch sagen, also Front Républicain. Das heißt, die könnten vielleicht 100 Abgeordnete mehr haben. Das heißt nicht absolute Mehrheit, aber nah. Würde der Präsident ein Rennes Premier rufen, vielleicht, also wenn die Demokratie gesprochen hat, was würde es für die deutsch-französische Beziehungen bedeuten? Wenn man die Programme von der Rassemblement National 2022, also vor 3 Jahren, liest, ist diese Partei also sehr antideutsch, für nichts, also per se, aber gegen die Zusammenarbeit von Frankreich mit Deutschland, gegen FKs, gegen Zusammenarbeit in der Wirtschaft, in der Diplomatie und so weiter und so weiter. Es würde auch bedeuten, dass für Deutschland diese Zusammenarbeit nicht sofort beenden wird, aber für die Zivilgesellschaft und für präzise Projekte wird es weitergehen. Aber für die außenpolitische Arbeit, für die Verteidigungs- und Sicherheitsarbeit wird es kompliziert sein und vielleicht wird Deutschland neue Partnerschaft suchen, also in Europa mit Polen, mit Italien oder mit außer Europa mit Großbritannien, genau wie es schon der Fall ist. Und es würde auch für diese Zusammenarbeit, also eine Rassemblement National Regierung wird nicht ewig in Frankreich bleiben. Es wird eine neue Demokratie. Es gibt sowieso am Ende, man weiß nicht wann, aber eine neue Regierung geben. Aber was wären die Schäden für die deutsch-französische Beziehungen mit einer solchen Regierung?
Nun wird ja schon etwas länger über die Möglichkeit einer Front National oder Rassemblement National, Entschuldigung, Regierung gesprochen. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass in den deutsch-französischen Kreisen, auch in den politischen Kreisen, zumindest das mal durchdacht wurde. Glaubst du denn tatsächlich, dass dieser antideutsche Diskurs, den die Partei in den vergangenen Jahren hatte und vielleicht auch aktuell noch hat, dass der dann Bestand hätte in einer Regierung oder die Notwendigkeit der Zusammenarbeit nicht doch dazu führen würde, dass mit dem Tag eines Amtsantritts eines möglichen RN-Premiers die Lage ganz anders aussieht, weil Frankreich eben auch eine gewisse Abhängigkeit von Deutschland hat?
Ich glaube, es gibt also in der Tat kein großes Interesse von der Rassemblement National für eine Zusammenarbeit mit Deutschland. Man sieht also zum Beispiel in den Reden von den Rassemblement National Abgeordneten, zum Beispiel in der deutsche-französische parlamentarische Versammlung oder als der Botschafter Stefan Steinlein im Außenausschuss der Rassemblement National war. Also die Frage ist immer, also eine provokative französische innenpolitische Frage ist, also was über Atomkraftenergie, was über Verteidigung und Deutschland ist nicht treu, weil Deutschland wird sowieso mit den USA arbeiten und so weiter. Das ist vielleicht ein Marker für also eine innenpolitische Debatte und diese Partei hat diese Rede, also sind die überzeugt oder nicht, sind sie pragmatisch, also gibt es Pragmatismus, wenn sie an die Regierung kommen, wahrscheinlich, aber die brauchen also diese Rede, diese symbolische Rede haben, um gaullistische oder souveränistische Kreise ihnen zu gewinnen, vor allem in den Verteidigungsmilieu. Was würde es bedeuten? Niemand weiß. Also, du hast recht. Das ist immer so. Wenn man also in der Opposition ist, ist die Rede immer stärker oder in der Auseinandersetzung ist. Aber in der Tat, ich glaube, dass also man wird also also nicht nur, weil Frankreich also das machen könnte, sondern auch, weil also Deutschland also andere Interesse sehen würde.
Gibt es denn die Möglichkeit, der Präsident schließt das ja eigentlich aus, aber wird das in Frankreich auch in den Fachkreisen diskutiert, dass eine mögliche Reaktion darauf bestehen könnte, wenn die Regierung jetzt nächste Woche scheitert? Wenn sie fällt, dass es zu vorgezogenen Präsidentenwahlen kommt?
Ich glaube nicht. Man ist nie sicher. Also der Präsident kann also zurücktreten, aber es bleibt eineinhalb Jahr. Das heißt, sehr, sehr kurz. Er will etwas für die Zukunft lassen. Und vielleicht ist die heutige Situation, auch wenn es also eine schwache Regierung gibt, also eine Opportunität für ihn, sich als Außenpräsident darzustellen. Man hat schon darüber gesprochen, also er hat in der vergangenen Jahren also die Situation analysiert und viele sagen heute, dass er recht hatte. Und vielleicht will er also alles tun, damit man am Ende denkt, dass er recht hatte. Und er hat noch ein bisschen Zeit. Er braucht so eine Mehrheit, aber er kann auch ohne Mehrheit das tun. Und ich glaube, er wird bis zum Ende im Amt bleiben. Aber wer weiß, also man kann immer Überraschungen haben.
Letzte Frage vielleicht noch zu der Bedeutung der Administration hinter der Politik. Du hast ja jetzt die vergangenen Jahre im Auswärtigen Amt, also im Quai d'Orsay in Paris gearbeitet, im für Deutschland zuständigen Referat. Wie unabhängig von der Politik können denn solche deutsch-französischen Projekte eigentlich verfolgt werden? Also selbst wenn es jetzt einen Rücktritt des Premierministers gibt in der kommenden Woche, laufen diese konkreten Projekte dann weiter, weil eben auf Fachebene, weil die Beamten einfach weiter daran arbeiten, oder werden die Kooperationsprojekte erstmal auf Eis gelegt und man wartet, bis eine neue Regierung feststeht?
Die Verwaltung bleibt. Ja, du hast recht. Es gibt so eine Kontinuität de l'administration. Aber ohne politische Impulse kann die Verwaltung allein nichts machen. Das heißt, man kann arbeiten, man kann die Projekte vorbereiten. Wenn am Ende der Minister oder die Politiker oder das Parlament Nein sagt oder ich will etwas anders, muss die Verwaltung also ein anderes Projekt vorbereiten. Das heißt, es bleibt, das haben wir auch letztes Jahr gesehen, während der Zeitwahl für die Nationalversammlung. Es gab keine Reise von Minister, keine Unterhaltungen mit den Counterparts, und nach diese Gespräche kommen die Projekte. Das heißt, die sprechen zusammen, treffen Entscheidungen und dann sagen, okay, unsere Verwaltungen werden zusammenarbeiten, um die Projekte vorzubereiten. Ja, man kann arbeiten, man kann also ja viel machen, aber die Politik bleibt also in einem Ministerium, was also die Richtung gibt. Und wenn also man noch monatelang warten soll ohne Minister, wird der Plan, das Agenda, das am Freitag erklärt wurde, schwieriger sein.
Folge 87 von Frankophil, heute mit Paul Maurice, Generalsekretär beim Studienkomitee für deutsch-französische Beziehungen des außenpolitischen Thinktanks IFRI in Paris. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Gestartet ist dieses Podcast-Projekt mit freundlicher Unterstützung des deutsch-französischen Bürgerfonds und vom Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war Andreas Noll.